Fever Pitch, der Fußball-Podcast.
Mit Malte Asmus. Und wenn ihr euch fragt, warum sieht der Typ bei YouTube immer so jung aus, dann liegt es daran, dass ich keine stressigen Kollegen habe, sondern Pit Gottschalk. Hallo.
Wieso kommen Sie mit diesen stressigen Kollegen jetzt um die Ecke?
Weil ich heute Morgen einen Artikel gelesen habe über eine Studie, die herausgefunden haben will, man altert pro nerviger Person im Leben biologisch um 5,5 Tage zusätzlich pro Jahr.
Das kann ich bestätigen. Als ich bei Sport 1 anfing, hatte ich volles schwarzes Haar. Als ich wieder wegging von Sport 1, hatte ich graues Haar. Insofern scheint diese These komplett bestätigt zu sein.
Was ich mich frage, wie sehr altert gerade Markus Krösche bei Eintracht Frankfurt?
Da müssen wir einen Fachmann fragen, der viel mit ihm zu tun hat. Und der weiß das ganz genau, was da bei Eintracht los ist. Und vor allem, ob der neue Trainer auch schon alt aussieht.
Das fragen wir Julian Franzke, Eintracht-Experte beim Kicker. Julian, ich grüße dich. Oder wir grüßen dich.
Hi, servus. Grüßt euch. Guten Morgen.
Ja, was man da gerade über Markus Krösche hört, denkt der wirklich über Abschied nach oder wird da gerade ein bisschen was sehr aufgebauscht? Was ist da dran aus deiner Erfahrung? Was hast du gehört aus dem Umfeld?
Ja, also gefühlt sind alle noch relativ entspannt. Und das ist ja auch, wenn man sich die letzten Jahre anschaut, nicht neu, dass es immer mal wieder solche Gerüchte gibt. Ja, sei es, dass irgendwelche Experten oder vermeintliche Experten ihn als ganz heißen Bayern-Kandidaten gehandelt haben, wo dann auch relativ schnell klar war, dass es überhaupt nicht heiß sei. Ich habe nochmal heute Morgen gegoogelt in der Vorbereitung, auch vor 2 Jahren im Frühjahr wurde er dann sehr intensiv mit Dortmund in Verbindung gebracht. Dennoch ist natürlich klar, Markus Krösche ist einer der besten und damit sicherlich auch begehrtesten Manager in der Bundesliga. Und es wird der Tag X kommen, an dem er weg ist. Ob es jetzt schon soweit sein wird diesen Sommer, ist wirklich schwierig zu beurteilen, weil wenn es so wäre oder wenn er da diese Absichten hegen würde, würde er jetzt auch nicht, selbst wenn man ihn anrief, will ich sagen, ja, pass mal auf, du, aber es muss ganz geheim bleiben. Diesen Sommer, ich gehe weg, ja, aber sag's bloß keinem. Ja. Insofern, das ist auch die Erfahrung aus den letzten Jahren, wenn man ihn mal mit diesen Themen konfrontiert hat, und deswegen habe ich es jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht getan, da kommt immer die gleiche Antwort, er verweist auf seinen Vertrag und lässt sich da nicht in die Karten blicken. Da ist er einfach Profi und wir müssen abwarten, was er macht. Aber ich sehe jetzt keine ganz konkreten Anzeichen, dass er gehen könnte, weil vorher müsste er auch erstmal in der Bundesliga ein Pöstchen frei werden. Oder in England.
Du hast gerade gesagt, er ist einer der besten Manager der Fußball-Bundesliga. Schaut man auf die Tabelle, dann findet man in der Kaderplanung nicht gerade die Bestätigung. Nur Platz 7, Mittelmaß. Man hat gerade nur 9 Siege, aber dafür auch 8 Niederlagen. Was bringt dich zu dieser steilen These, dass er zu den Besten gehört? Verkaufen ja, aber einkaufen ist ja die andere Disziplin eines Managers.
Ja, wenn man jetzt diese Saison isoliert betrachtet, dann würde ich das natürlich so auch nicht sagen, aber ich glaube, das ist ja ganz normal. Gibt wahrscheinlich keinen Manager, egal auf welches Unternehmen wir schauen, auch außerhalb des Fußballs, wo immer jedes Jahr alle Entscheidungen sitzen. Und er hat ja in Frankfurt es schon geschafft, in den letzten Jahren ja immer wieder Mannschaften zusammenzubauen, die es trotz aller Umbrüche und obwohl immer wieder die besten Spieler auch verkauft werden müssen aus wirtschaftlichen Gründen, eine schlagkräftige Mannschaft zusammenzustellen. Er hat damals mit Oliver Glasner einen guten Trainer geholt. Dino Toppmöller war aus meiner Sicht zum damaligen Zeitpunkt auch genau der richtige Mann. Albert Riera, nach den ersten Wochen, da kommen wir sicher noch drauf zu sprechen, kann man auch zuversichtlich sein, dass es funktioniert. Also bei den Trainern hat er ganz gut gelegen und ja, das wird wahrscheinlich niemand abstreiten in der Kaderplanung diese Saison. Das lief nicht optimal. Da sind auch einige Spieler mit sehr, sehr viel Gehalt unterwegs, die es vielleicht nicht so rechtfertigen können. Und hat vielleicht auch etwas zu lange an Dino Toppmöller festgehalten. Ich konnte es zwar verstehen vor Weihnachten, dass man sagt, man macht nochmal weiter, aber eigentlich in der Retro-Perspektive, also wenn wir heute drauf schauen, hätten wir sagen müssen, dass man vor Weihnachten den Schlussstrich zieht und dann eben gehandelt hätte. Und dann stünde die Eintracht jetzt vielleicht auch besser da. Ja, so haben sie natürlich den Jahresstart völlig vermasselt. Dann hat die Trainersuche relativ lange gedauert. Also diese Saison isoliert betrachtet, ganz klar, wird wahrscheinlich niemand sagen, dass Krösche einer der besten Manager ist. Aber über die letzten Jahre, er ist jetzt seit fast 5 Jahren da, kam 2021, glaube ich, kann man das schon sagen. Beziehungsweise müssen dann, wenn wir in der Liga schauen, da gibt es ja dann nicht so viele Kandidaten, die eine ähnliche Performance hingelegt haben. Zumindest aus meiner Sicht.
Was ich an ihm Ja, was ich an ihm bewundere, ist, den Trainer Riera zu holen, hat uns ja alle überrascht. Also ich kannte ihn nicht so gut. Er war wohl auch nur Insider bekannt, auf ihn zu kommen. Und ich finde, so nach den ersten Wochen, er passt zu dem Verein. Er bringt die gewisse Schärfe mit in der Mannschaftsführung, die man ja bei Tino Toppenmöller vermisst hat. So hat es zumindest mir Axel Hellmann mal erzählt. Und als er den Adler gestreichelt hat, ich habe dieses Video gesehen, das war ja nicht nur süß, sondern das zeigt ja auch irgendwie eine Verbundenheit oder eine andere Seite von ihm. Welchen Eindruck hast du vom neuen Trainer?
Ja, du hast ja schon einiges vorweggenommen. Er ist, war jetzt, glaube ich, der richtige Mann zur richtigen Zeit. Also wir waren alle überrascht. Ich glaube, auch so von den Kollegen in Frankfurt, das den Namen hatte, keiner so wirklich auf dem Schirm, bis er dann publik wurde. Aber was klar ist, die Mannschaft hat jetzt sicherlich auch eine andere Persönlichkeit gebraucht. Also eben jemanden, der nicht nur fachlich versiert ist, sondern der auch, ja, gerade wenn es ums Thema Disziplin geht, da ganz klare Regeln aufstellt und ja, wo einfach mal, wo man das Gefühl hat, da weht jetzt ein anderer Wind. Und er hat es eben innerhalb weniger Wochen geschafft, die Mannschaft defensiv zu stabilisieren. Offensiv ja, liegt noch einiges im Argen. Das wird sicherlich noch ein bisschen dauern, bis da die Abläufe so sitzen, dass die Eintracht dann auch attraktiven Offensivfußball spielt, aber das war ja damals, ohne jetzt die beiden auf eine Ebene heben zu wollen. Aber wenn man sich damals anschaut, Xabi Alonso, als der in der Saison nach Leverkusen kam, während der Saison, ich glaube, da hat er das Auftaktspiel gegen Schalke gewonnen und dann nagelt mich nicht fest, ich glaube, 7-mal in Folge nicht gewonnen. Also das hat man auch gesehen und am Ende hat sich gezeigt, das ist ein Weltklasse-Trainer. Und ja, bei Riera, glaube ich, kann man guten Mutes sein, dass er das hinkriegt, eben das defensive Stabilität, die jetzt schon da ist, dann eben auch noch dahingehend ausgebaut wird, dass das auch offensiv dann mehr Lösungen gefunden werden. Jetzt kommen ja auch nach und nach noch weitere Spieler zurück, waren ja sehr vom Verletzungspech gebeutelt, die Frankfurter, sprich Can Usun trainiert jetzt wieder mit der Mannschaft, Ebnu Taleb, also da kommt in den nächsten Wochen auch noch einiges an Wucht und Kreativität zurück und insofern, der Spielplan sieht jetzt auch nicht so schlecht aus, spricht schon einiges dafür, dass die Eintracht die Saison ordentlich zu Ende spielt und dann zumindest diesen 7. Platz sichert.
Und hier kommt kurz Werbung.
Mit dem 6:1 bei Atalanta Bergamo haben die Bayern für klare Verhältnisse gesorgt. Das Erreichen des Viertelfinals in der UEFA Champions League am 18. März scheint nur eine Formsache zu sein. Der FC Bayern geht natürlich am kommenden Mittwoch als Favorit ins Rückspiel in der Allianz Arena. Das ist eine Pflichtaufgabe. Genau hier liegt die große Chance bei Bet365 Sportwetten, dem offiziellen globalen Partner der UEFA Champions League. Während einer Bayern-Heimsieg eine Quote von 1,27 vorsieht und ein Unentschieden immerhin eine Quote von 5,25, steht es bei einer Sensation ganz anders. Bei einem Auswärtssieg gibt es 9,5. Wer also darauf hofft, dass die Bayern eine Kunstpause einlegen, wird mit einer richtig vielversprechenden Quote belohnt. Da kommt plötzlich wieder Spannung ins Spiel. Ich persönlich setze darauf, dass die Bayern halblang machen und tippe ein 2:2. Für alle, die Bet365 Sportwetten noch nicht kennen, neue Kundinnen und Kunden können sich aktuell bis zu 100 Euro in Bet-Credits sichern. Ihr registriert euch einfach auf Bet365 Sportwetten, zahlt mindestens 5 Euro ein und platziert eine qualifizierende Wette im Wert dieser Einzahlung. Sobald diese Wette abgerechnet ist, werden eure Wett-Credits automatisch gutgeschrieben. Noch einmal die Info, eine Registrierung ist erforderlich. Das Angebot gilt nur für Neukunden. Gewinne schließen den Einsatz von Wett-Credits aus. Es gelten die AGB, Zeitlimits und Ausnahmen. Die genannten Quoten können sich bis zum Anpfiff ändern. Also, wenn ihr euch das Fußballspiel ohnehin im Kalender mitmarkiert habt, schaut gern mal bei Bet365 Sportwetten oder direkt in der Sportwetten-App vorbei. Und ganz wichtig, nur für Hörerinnen und Hörer ab 18 Jahren. Bet365 Sportwetten ist erlaubt und steht auf der offiziellen Whitelist der deutschen Glücksspielbehörde GGL. Sportwetten können süchtig machen. Hilfe findet man auf buvai.de. Eintracht Frankfurt ist groß geworden mit Offensivfußball. Dafür haben die Leute auch über Frankfurt hinaus die Mannschaft geliebt. Und auf einmal spielt sie etwas, du hast es gerade gesagt, stabiler, wenn man es positiv ausdrücken möchte, aber weniger attraktiv, kann man halt auch so sagen. Ist das ein Bruch mit der DNA von Eintracht Frankfurt, wie der Trainer spielen lässt?
Na, das glaube ich nicht, weil er hat schon den Ruf auch gehabt, dass er sehr, sehr offensiv Fußball spielen lassen will, auch in Slowenien und sehr, sehr mutigen Fußball. Also man kann sich ja, jeder, der Interesse hat, kann sich mal anschauen. Letzte Saison Conference League, Celje gegen Florenz, da haben die selbst in Florenz, glaube ich, über 60% Ballbesitz gehabt, sind dann ganz knapp ausgeschieden. Aber das mit so einem kleinen Verein, ich hatte dann mit unserem, als Riera kam, mit unserem slowenischen Korrespondenten noch länger telefoniert, der sagte, das sei der größte Erfolg in der Geschichte des slowenischen Fußballs gewesen. Ja, diese Viertelfinalspiele gegen Florenz, auch wenn es am Ende nicht gereicht hat. Und er hat da eben diesen Ruf, dass er ein absoluter Verfechter des Offensivfußballs ist. Und ich glaube, es braucht einfach ein bisschen Zeit. Also ich glaube, man sollte ihn jetzt nicht daran messen, dass es jetzt eben über große Phasen noch nicht so attraktiv wirkt. Er hat halt da hohe Anforderungen. Die Frage wird halt sein, ob er zu viel von den Spielern will, ob die Spieler dann auch gut genug sind, seine Ideen umsetzen zu können. Das werden die nächsten Wochen zeigen, denke ich.
Damit sind wir wieder bei Krösche. Was muss er alles tun?
Ja, gut, wenn er sich dazu entscheidet, seinen Vertrag in Frankfurt zu erfüllen, dann wird er natürlich viel zu tun haben, im Sommer einen Kader zu planen. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass es dann zu einem größeren Umbruch kommt, weil es halt doch sehr viele Spieler gibt, die vielleicht wechseln könnten, vielleicht auch wechseln wollen, wo aber auch die nächsten Wochen spannend werden. Ne? In einem Spieler wie zum Beispiel Baroja, ne, als der kam, aufgrund der Veranlagung, des Tempos, da hat man eigentlich immer gefühlt wie ein 60-Millionen-Spieler gesehen. Ne? Ich glaube jetzt nicht, dass er momentan so gut ist, dass einer im internationalen Fußball 60 Millionen bezahlt, aber vielleicht spielt er jetzt auch nach 8 Wochen riesig Fußball und dann kommt irgendein verrückter Engländer. Wir haben Fares Shaibi, der wie viele andere bei der Weltmeisterschaft teilnehmen wird, der sich vielleicht ins Schaufenster stellen kann. Dann müssen sie gucken, wenn sie Kalimuendo halten wollen, müssen sie sicherlich auch den einen oder anderen verkaufen. Es gibt ja viele England-Gerüchte mit Nnamdi Collins, für den wird es sicher auch Sinn machen, wenn es da im Sommer ein gutes Angebot gibt, den viel zitierten nächsten Schritt zu machen. Was ist mit Can Usu und wie kommt er jetzt nach der Verletzung zurück? Macht er in den nächsten Wochen, zeigt er dann nochmal sich in der Verfassung zu Saisonbeginn und schießt vielleicht nochmal 6, 7 Tore, dann kann das vielleicht auch ein Kandidat werden, wenngleich ich glaube, nach so einem schwierigen Jahr macht es sicher Sinn, noch ein Jahr in Frankfurt zu bleiben. Also was passiert im Tor? Ja, kriegt Kauas Santos nochmal das Vertrauen geschenkt im Sommer oder muss man dann doch nochmal eine Nummer 1 holen, die stärker ist als etc.? Es gibt ganz, ganz viele Themen. Ja, finden Sie jetzt nach vielen Jahren endlich mal hochveranlagten Sechser, der diese Rolle auch wirklich verinnerlicht und im Blut hat, weil Hugo Larsson ist eigentlich von Haus aus Box-to-Box-Spieler, der spielt eben diesen tiefen Sechser jetzt in der Riera, aber eigentlich ist er ja einer, der auch gerne mit einer gewissen Dynamik nach vorne spielt. Das darf er jetzt momentan nicht. Was ist mit Ritz Doan, wenn der jetzt draußen bleiben sollte in den nächsten Wochen? Hat er jetzt zweimal auf der Bank gesessen? Geht der dann vielleicht nach England oder findet er irgendwo einen Platz unter Riera? Also ihr merkt schon, ne, die Aufzählung, ich will die Leute nicht langweilen. Ne, ich mache jetzt mal Stopp, die wird immer länger und länger.
Es ist hochinteressant für die Leute, was du alles weißt, aber, um Gottes Willen.
Aber das sind ja so viele
Mannschaft, die du da gerade austauschst. Ne?
Aber das sind so viele Themen und potenzielle Wechselkandidaten, dass es eben schon sein kann, dass das da ein größerer Umbruch vollzogen wird. Ja. Und selbst vielleicht ein Spieler wie Arthur Theat, wo es ja auch in der Vergangenheit schon die Möglichkeit gegeben hätte mit Saudi-Arabien. Wer weiß, was da, wenn der mit Belgien eine gute Weltmeisterschaft spielen sollte, dann kommt da nochmal einer mit einem großen Geldkoffer vorbei. Also da kann so viel passieren. Insofern wäre es für die Eintracht schon wichtig und gut, dass Markus Krösche jetzt auf jeden Fall mal diesen Sommer noch bleibt, weil es einfach viele Themen gibt in der Kaderplanung und das, glaube ich, einen Transfersommer geben könnte, der es schon in sich hat. Es gibt ja auch viele Leihspieler, die zurückkommen, die vielleicht sportlich nicht ganz so die große Perspektive haben. Dina Ebimbe, Nkunku, Eli Wahi und andere noch. Also wahnsinnig viel Arbeit. Insofern wird Markus Krösche sicher nicht langweilig werden. Da müssen wir uns keine Sorgen machen.
Du hast ja so viele Namen erwähnt.
Aber diese permanente Arbeit, die er ja jedes Jahr wieder leisten muss und dabei immer noch einen Kader zusammenstellen muss, der mindestens mal nach Europa kommt, am liebsten natürlich in die Champions League, aber gleichzeitig dann immer noch das Tafelsilber zu verkaufen. Ist das nicht auch was ihm irgendwann mal aufs Gemüt schlägt, wo er sagt, oh Leute, ich möchte einfach auch mal nachhaltig wirken und nicht immer wieder vorne anfangen, nicht immer den Stein, den ich eben hochgerollt habe, wieder runterrollen lassen, um ihn nochmal wieder hochzuschieben?
Ich glaube, Spaß macht ihm das mit Sicherheit nicht. Also dem wäre ja auch lieber, er hätte sagen können, ach, Ekitike, ach, Omar, bleib doch noch mal ein bisschen. Ja, es gibt eben die klare Vorgabe, auch als er damals anfing, es war ja dann im Grunde noch mitten in Corona, in schwierigen Zeiten, dass Transferüberschüsse erzielt werden müssen. Das ist weiterhin so. Ein Stück weit Er hat natürlich jetzt einen sehr, sehr teuren Kader gebastelt. Na, ich habe es ja schon angedeutet, da ist vielleicht auch Preis-Leistung stimmt ja nicht überall auf allen Positionen überein diese Saison. Also ein bisschen ist es dann auch ein selbstgemachtes Problem, dass die Überschüsse vielleicht dann nochmal einen Tick höher sein müssen, weil man einfach einen teuren Kader hat. Aber ja, also ich könnte es total nachvollziehen, wenn irgendwann, vor allem wenn dann irgendwo ein attraktives Angebot mal käme, kann ja auch Premier League irgendwo was mal sein, was ihn reizt, wenn er dann sagen würde, ja, bevor ich jetzt in Frankfurt den x-ten Neuaufbau oder den x-ten großen Umbruch moderieren muss und immer mit den einhergehenden Risiken, dass es halt mal nicht gut geht, sucht man dann vielleicht doch mal die neue Herausforderung. Aber ja, jetzt hat er halt auch einen spannenden neuen Trainer geholt. Wenn sie nächstes Jahr wieder international spielen sollten mit Riera, kann es natürlich auch eine coole Aufgabe sein. Wenn man weiß, man hat vielleicht einen größeren Umbruch, kann wieder relativ viel gestalten, hat einen Trainer, der im positiven Sinne absolut verrückt ist, da könnte ich mir schon noch vorstellen, dass er sagt, da habe ich schon mal richtig Bock drauf.
Wir kommen jetzt gleich darauf, warum die Frankfurter unbedingt Bayern-Fans sind. Also das gibt es gute Gründe für und das wird die Hörer ein bisschen überraschen. Erklären wir gleich. Aber du hast Preis-Leistung gesagt. Da habe ich natürlich sofort an Mario Götze gedacht. Was ist mit ihm?
Ja, da wurde ja, das Thema wurde immer so ein bisschen vertagt. Da hieß es ja in der Hinrunde die ganze Zeit, dass man dann rund um Weihnachten mal spricht und das irgendwie Anfang des neuen Jahres klärt. Dann hieß es irgendwann, ja, man redet im Frühjahr. So vom Gefühl her könnte ich mir schon vorstellen, wenn er bereit ist, auch auf Geld zu verzichten, dass man sagt, man gibt ihm nochmal ein Jahr, weil er natürlich für den Verein irgendwo auch mit seiner ganzen Vita und Art auch ein Aushängeschild ist, ja, weil das vielleicht auch einer ist, der, auch wenn er nur noch sporadisch spielt, der den jungen Spielern mit seiner Erfahrung ja trotzdem was mitgeben kann und so um uns Rat und Tat zur Seite steht. Aber ich glaube, da müsste schon die Bereitschaft zu einem deutlichen Gehaltsverzicht vorhanden sein, weil er ist keiner mehr, der Eintracht Frankfurt Spiele entscheidet. Und er ist nicht mehr auf dem Level, auf dem er letztes Jahr lange nochmal in der Rückrunde war, wo ich selbst positiv überrascht war, wo er auf der Zehnerrolle nach dem Abgang von Mamouche, ne, im Winter nochmal richtig aufgeblüht ist. Da hat er sich ja verletzt im Viertelfinal-Rückspiel gegen Tottenham. Und seitdem ist er gefühlt nicht mehr derselbe und einfach nicht mehr auf diesem Level, das er da hatte. Also ich könnte, wie auch immer die Entscheidung ausfällt, ich könnte beides irgendwo nachvollziehen. Also ich könnte auch verstehen, wenn man sagt, okay, das war jetzt die Saison zu wenig, man trennt sich, aber ich glaube, wenn er für weniger Geld spielt, macht man ja nichts falsch, einen Typen wie Mario Götze noch mal ein Jahr länger zu binden. Also ist ja fast ein No-Brainer.
Ja, die Kaderplanung hängt ja ganz wesentlich davon ab, ob man nächstes Jahr im Europapokal spielt, also mit diesen Einnahmen rechnen kann. Stand jetzt spielt Eintracht Frankfurt nicht international. Das muss ja Auswirkungen auf die Kaderplanung haben. Weißt du da mehr?
Ja, zumindest hat es mal Auswirkungen, wie hoch der Transferüberschuss dann ausfallen muss und natürlich auch, wie breit der Kader sein muss. Also Riera ist sowieso ein Trainer, das hat er jetzt auch schon mehrfach gesagt, der eigentlich gar keinen so großen Kader will. Also er hat da also zumindest mal sind mir zwei Pressekonferenzen in Erinnerung, wo er gesagt hat, er hat dann lieber etwas weniger Quantität und dafür mehr Qualität. Das ist auch das, was man aus Slowenien gehört hat, dass er eigentlich mit einem relativ kleinen Kern arbeiten will. Und trotzdem braucht man natürlich, wir sehen ja das Verletzungspech auch in dieser Saison, brauchst du natürlich, wenn du international spielst, eine gewisse Breite. Weil ja, vielleicht, wenn man in Celje beim Top-Verein spielt, dann hat man vielleicht auch mal am Wochenende ein Spiel, das man mit 80-90% gewinnen kann. In der Bundesliga hat man das eher nicht. Also da musst du ja schon in die Vollen gehen und musst rotieren können. Also internationaler Wettbewerb ist natürlich extrem wichtig. Am besten natürlich irgendwie noch hoffen auf die Europa League. Da kommen wir noch drauf zu sprechen, welches Szenario da vielleicht möglich ist, weil die Conference League, jemand, der sich mit dem Thema und Finanzen ganz gut auskennt, sagte mir die Tage mal, so ein bisschen bewusst überspitzt, damit hat man dann die Reisekosten abgedeckt. Ja. Aber da muss man dann schon sehr weit kommen, dass sich das wirklich lohnt.
Ja, also deswegen mal kurz die Tabellensituation. Frankfurt ist jetzt Siebter, hat 9 Punkte Rückstand bei noch 9 verbleibenden Spieltagen. Das holt Frankfurt nicht mehr auf, um direkt sich zu qualifizieren für den internationalen Wettbewerb. Man muss darauf hoffen, dass die Bayern, deswegen Bayern-Fans sein, dass die Bayern so viele Punkte holen in der UEFA-Wertung, dass es vielleicht sogar 5 Champions-League-Plätze gibt für Deutschland. Das bedeutet, dass sich auch Platz 7 qualifizieren kann. Die Frankfurter sind damit Bayern und Bayer-Fans. Das ist ja schon klar, Julian. Da hoffst du doch auch ein bisschen drauf, oder?
Als Reporter sind natürlich internationale Spiele auch immer das Salz in der Suppe. Ja,
na klar.
Weil man jetzt am Wochenende die einzelnen Spiele jetzt eigentlich ohne größere Emotionen verfolgt, aber als Reporter, aber natürlich ist es mir auch lieber. Frankfurt spielt nächstes Jahr international und man kann da ein bisschen rumreisen und sich internationale Spiele anschauen, ist mir ja lieber, als wenn man nur Liga-Alltag hat. Das ist ja ganz klar. Ein bisschen pikanter ist ja eher noch, dass die Frankfurter auch den Mainzern die Daumen drücken müssen, als kleinen bei vielen Fans ungeliebten Nachbarn, ja, die ja auch Punkte holen können. Plus die Freiburger, plus die Stuttgarter. Also es gibt da ja noch einige Clubs, die für Hoffnung sorgen, dass dann dieser fünfte Champions League Platz verteidigt werden kann. Aber das könnte schon ein ganz enges Rennen, vor allem mit Spanien werden. Also verlassen sollte man sich nicht darauf. Man ist ja auf Schützenhilfe angewiesen. Plus auch auf Schützenhilfe, dass nicht ausgerechnet der SC Freiburg den DFB-Pokal gewinnt und sich dann damit für die Europa League qualifiziert.
Das musst du mal erklären kurz. Das habe ich, hast du mir im Vorgespräch schon erklärt. Vielleicht erklärst du es unseren Hörern auch mal, warum das wichtig ist, ob der SC Freiburg den DFB-Pokal gewinnt oder nicht für Eintracht Frankfurt.
Ja, wenn Freiburg den Pokal gewinnt, stehen ja hinter der Eintracht und angenommen, sie sollten auch am Ende so hinter der Eintracht stehen, dann würde ja Freiburg direkt in die Europa League einziehen, so wie auch die Eintracht 2018 nach dem Pokalsieg gegen die Bayern. Und dann ist halt der Platz futsch. Also Eintracht muss eigentlich auf das Doppelte hoffen, dass Freiburg nicht den Pokal gewinnt und die Bundesliga den fünften Champions League Platz kriegt, weil dann eben Platz 7 sogar für die Europa League reicht. Und da findet ja bekanntermaßen 27 das Finale in Frankfurt statt. Das wäre natürlich irgendwo die Geschichte überhaupt. Auch viele Fans fühlen sich ja sowieso in der Europa League am wohlsten. Und das ist so gefühlt der Wettbewerb, der Eintracht am meisten liegt. Und wenn dann noch das Finale zu Hause im Wohnzimmer ist, dann wäre das natürlich eine Riesengeschichte. Aber ja, da muss eben einiges zusammenkommen und da heißt es vor allem Daumen drücken, auch schon heute Abend in Conference League und Europa League, dass eben die anderen deutschen Clubs möglichst viele Punkte holen, weil Eintracht hat ja in der Champions League selbst nicht viel dafür getan, dass Deutschland den fünften Platz kriegt in der Champions League.
Und deswegen auch lieber Europa League, weil man da besser mithalten kann.
Da kann man natürlich besser mithalten, wenngleich aus wirtschaftlicher Sicht natürlich alle immer sagen würden, auch im Club, klar, Champions League. Aber das ist natürlich jetzt die Saison, der Zug ist endgültig abgefahren. Aber Europa League gerade eben, also nochmal, Finale in Frankfurt. Also was bessere Motivation kann es ja gar nicht geben. Ja, dann so einen Typen wie Riera an der Seitenlinie. Ich glaube, da hätte jeder das Gefühl, dass da was gehen kann. Da wird es wahrscheinlich ja nur darum gehen, dass man sich nicht zu viel Druck macht und irgendwie verkrampft. Aber ich glaube, das würde eine unfassbare Euphorie in Frankfurt auslösen. Aber so vom Bauchgefühl her sage ich, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass es dann vielleicht doch nur für die Conference League reicht mit dem siebten Platz.
Aber sollte es für die Europa League reichen, würde man dann in Frankfurt auch finanziell mehr ins Risiko gehen und dann vielleicht von diesem Transferüberschuss so ein bisschen Abstand halten, damit man die Chance vergrößert, dann tatsächlich ins Heimfinale einziehen zu können?
Also ich glaube, noch mehr ins Risiko würden sie nicht gehen. Man hat ja jetzt schon, und da war ich wirklich überrascht, als ich neulich, sie dann veröffentlicht wurde, die Bilanz zur letzten Saison, wo dann schon durchklang, dass man auch in der laufenden Spielzeit mit Defizit rechnet, das dann wohl bei 10 bis 20 Millionen Euro liegen soll. Also wenn man schon Defizit hat, ein Jahresdefizit in dem Jahr, wo man Champions League spielt. Letztes Jahr haben sie auch ein kleines Defizit gehabt von roundabout 8 Millionen. Also es wäre schon noch an der Zeit, irgendwann mal wieder einen Überschuss zu erzielen. Glaube jetzt nicht, dass man da groß ins Risiko gehen würde. Aber nochmal, ich hab's ja erwähnt, es gibt ja auch durchaus Spieler, natürlich ganz, habe ich vorhin ganz vergessen, glaube ich, in der Aufzählung, und an allererster Stelle natürlich Nathaniel Brown, der eine Riesenentwicklung hingelegt hat und sicherlich im internationalen Markt ein begehrter Linksverteidiger ist, wo man sich, glaube ich, auch 60 Millionen plus erhofft, sollte er diesen Sommer wechseln. Also da gibt's eine ganze Reihe an Spielern, die man verkaufen kann. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass man da in den Bereich kommt, dass man auch wieder Transfererlöse jenseits von 100 Millionen Euro erzielt in der Summe diesen Sommer. Und dann hat man auch wieder mehr Möglichkeiten. Und ein paar Spieler wie Dahoud oder Batshuayi, die relativ viel verdienen, die verschwinden dann auch von der Payroll, weil der Vertrag ausläuft. Also es gibt schon auch Gründe anzunehmen, dass man mit dem Geld ein bisschen runterkommt und trotzdem eine spannende Mannschaft bauen kann, mit der man dann in der Europa League auch, selbst auch in der K.O.-Runde, konkurrenzfähig ist.
Warum ist denn Eintracht Frankfurt so teuer geworden? Eigentlich gibt es doch keinen Grund dafür, dass man so im Überschnitt die Preise bezahlt.
Tja, das ist die gute Frage. Das ist, also die offizielle Erklärung, und die hat ja auch was, ist natürlich, dass man sagt, die Strategie ist eben, junge Spieler zu holen und denen keine Ausstiegsklauseln zu geben und langfristige Verträge. Und das hat ja oft auch funktioniert. Und dann ist es natürlich so, dass so Spieler dann automatisch im Gehalt teurer sind, als wenn sie irgendwie an anderen Standorten eine Ausstiegsklausel haben. Also der Verzicht auf eine Ausstiegsklausel, das lassen sich Spieler natürlich bezahlen. Aber insgesamt nochmal, ich habe es ja schon angedeutet, da sind einfach Spieler, auch Topverdiener, sei es jetzt ein Mario Götze, sei es ein Arthur Theater oder Rasmus Christensen und andere. Es sind einfach relativ viele Spieler, die, wenn man die Gesamtleistung in der Saison sieht, einfach irgendwo ja ihrem Gehalt nicht gerecht wurden. Ja, und ich glaube schon, dass man da vielleicht hier und da in den Vertragsabschlüssen etwas zu großzügig war. Aber das ja, ist auch immer insofern schwierig einzuschätzen, weil man nicht weiß, wie hoch der Prämienanteil ist. Also letztes Jahr beispielsweise wurde dann auch gesagt, dass 24/25 eigentlich nur durch den Einzug in die Champions League ein Defizit entstanden ist und dass man ohne diesen Champions League Einzug im Geschäftsjahr 24/25 weniger Prämien hätte zahlen müssen und dann sogar einen Jahresüberschuss gehabt hätte. Insofern sind da relativ hohe Prämien geflossen, auch an die Vorstände, auch so, wie ich hörte, wird dann auch dieses Jahr nicht mehr ganz so viel an die Vorstände ausgeschüttet. Das waren ja auch letztes Jahr knapp mehr als 10 Millionen. Letzte Saison auch sehr viel, auch im Liga-Vergleich sehr viel. Also insgesamt, dann ist natürlich der Club insgesamt gewachsen. Immer mehr Mitarbeiter in verschiedensten Bereichen, Riesenstaff um die Mannschaft rum. Also eigentlich alles so gefühlt auf Champions-League-Niveau, nur dass die Eintracht eben nicht regelmäßig Champions-League spielt. Wenn ihr jetzt ein Tuten hört, dann ist das wieder der Alarm hier. In Oberursel.
Also das ist aber nicht der Alarm bei Eintracht Frankfurt, das müssen wir sicherstellen. Nee. Das ist sonst der allgemeine Alarm hier für die
Der kommt nicht aus Richtung Frankfurt, ja? Sonst müssen wir vielleicht hellhörig sein. Ja? Ob es vielleicht doch der Krösche-Alarm ist. Ja?
Bist du alarmiert, dass mit Krösche was passieren kann, um mal den Bogen wieder zu dem Anfang zu schlagen?
Ja, ach, ich bin alarmiert gar nicht. Ich meine, am Ende... Ich habe damals auch nicht erwartet, dass ein Freddy Bobic plötzlich dann zu Hertha BSC wechseln würde. Na, das war ja auch ein Geniestreich. Ich habe auch nicht erwartet, das war dann in der gleichen Rückrunde, dass ein Adi Hütter zu Gladbach geht, der nächste Geniestreich. Also bei mir wären alle Alarmglocken oder Alarmsirenen an, wenn man jetzt wüsste, dass in Dortmund die Zeit von Lars Ricken enden sollte. Aber soweit ist es ja nach allem, was ich lese und mitbekomme, nicht. Und ich glaube, das wäre sicherlich was, ein Projekt, das er dann spannend finden könnte innerhalb der Bundesliga. Aber ansonsten, wo sollte er dann auch hingehen? Also er wird jetzt, glaube ich, nicht zurück nach Leipzig gehen. Bei den Bayern ist er kein Thema. Leverkusen hat Rolfes, Stuttgart hat Wohlgemuth. Also es gibt ja jetzt hier nicht so wahnsinnig viele Türen in der Bundesliga, durch die er durchgehen kann.
Der Hamburger SV sucht.
Ja, aber da wird er sich ja auch nicht verbessern, ja, in keinerlei Hinsicht. Also insofern... Ja, ist halt, was ich halt nicht bewerten kann, ist eben England, wie spannend er das finden würde und ob es da eben große Clubs gibt, wo im Sommer vielleicht eine Tür aufgeht. Ich glaube, im Hinterkopf muss man aber auch haben, dass er in Frankfurt eben relativ viel Beinfreiheit hat und dass er das, glaube ich, auch wertschätzt. Ja, er konnte hier viele Leute damals mitbringen und sich sehr viel aufbauen. Und wenn man dann in England ist, wo man ständig einen Besitzer hat, der einen vielleicht reinreden möchte, wenn man einen Trainer hat, der Manager heißt und dann auch ja, vielleicht ein bisschen mehr mitreden will bei den Transfers oder sogar maßgeblich mitreden will, weiß ich auch nicht, ob das dann so die Erfüllung ist. Und trotzdem könnte ich mir natürlich vorstellen, als Manager, so wird es mir zumindest gehen, wenn man mal die Möglichkeit hätte, in der Premier League tätig zu sein. Ja, ist ja schon auch cool. Also könnte, glaube ich, jeder verstehen.
Wenn man nicht nur Geld einnehmen muss, sondern auch mal Geld ausgeben darf. Ne? Ist ja schon ein Unterschied. Ne?
Schön gesagt, ja.
Das kann nicht so schlecht sein. Aber wo wir beim Thema schlecht sind, das Spiel gegen St. Pauli, ist das aus deiner Sicht eine Delle gewesen in der Entwicklung unter Riera oder ist das schon ein Rückschlag? Weil ich meine, XG-Wert von 0,38, Ballbesitz bei 72%, aber am Ende überhaupt nichts auf den Platz davon gebracht. Ist das eine Delle oder ein Einbruch?
Nee, ja, es ist halt allenfalls eine Delle, aber nochmal, ich habe es ja vorhin schon gesagt, wenn man sich, kann ja auch jeder mal zum Spaß machen, sich diese Alonso-Spiele angucken damals und wie lange das gedauert hat, bis dann wirklich sich auch die Ergebnisse mit einer gewissen Konstanz eingestellt haben. Ich würde das jetzt nicht zu hoch hängen. Also problematisch wäre es sicherlich, wenn sie jetzt das Heimspiel gegen Heidenheim in den Sand setzen sollten, aber ich glaube, das ist, selbst mit einer schlechten Performance gewinnt man das wahrscheinlich. Und interessant wird es dann eben eine Woche später in Mainz, wo sich die Eintracht naturgemäß schwer tut. Und da sollten dann schon gewisse Fortschritte zu sehen sein, also gerade eben im Offensivspiel. Also wenn die in Mainz genauso einfallslos nach vorne spielen sollten wie in St. Pauli und vielleicht, weil die Mainzer vielleicht nochmal oder logischerweise nochmal Ticken mehr Qualität haben, vielleicht auch insgesamt dort mehr Probleme kriegen, dann ist es ja schon mal eine größere Delle oder eine Beule, mit der man dann mal in die Werkstatt muss. Aber momentan würde ich einfach sagen, ist es einfach die normale Entwicklung. Da kommt ein neuer Trainer mitten in der Saison, der will viel neu machen. Und ja, gerade wenn man jetzt überlegt, die Spanier, wie die auch gerne Fußball spielen lassen und Riera, was der ja auch schon für Ideen gab mit inversen Außenverteidigern, wo dann plötzlich der Nathaniel Brown rechts spielt und dann ins Mittelfeld vorrennt und der Calimuendo eigentlich Stürmer, spielt dann rechter Flügel. Das braucht halt alles irgendwie seine Zeit. Und wenn es halt nicht funktionieren sollte, muss er aber auch klar sein und dann vielleicht das System umstellen. Ja, das müssen wir halt beobachten, inwieweit er da auch dann, was die Systematik betrifft, flexibel ist. Ich glaube, momentan defensiv stabilisiert und das andere wird mit der Zeit kommen. Da bin ich, stand jetzt mal relativ zuversichtlich, aber nochmal, wenn sie in Mainz ein böses Erwachen erleben und wir würden in 2 Wochen nochmal reden, dann sehe das vielleicht auch wieder anders aus. Wir müssen einfach die nächsten Spiele schauen.
Zu Hause gegen Heidenheim, auswärts in Mainz, das heißt, du erwartest 6 Punkte.
Ich erwarte nicht 6 Punkte, weil sie sich in Mainz immer schwer tun. Aber 6 Punkte müssen natürlich der Anspruch sein. Also zumal die Eintracht ja im ersten Spiel unter Riera bei Union Berlin unentschieden gespielt hat, jetzt bei St. Pauli unentschieden gespielt. Ja, wenn man in Mainz dann auch nicht gewinnt, ja, irgendwann wird man dann die Frage stellen, ja, Leute, wann wollt ihr eigentlich mal ein Auswärtsspiel gewinnen? Das sind ja jetzt alles nicht die ganz großen Gegner. Also klar, immer kleine, enge, laute Stadien und irgendwie unangenehm, aber mein Gott, also irgendwo sollte sich ja eine individuelle Qualität auch mal durchsetzen. Und der Anspruch muss auf jeden Fall sein, da 6 Punkte zu holen. Ich glaube, danach, wenn mich nicht alles täuscht, kommt, glaube ich, Köln. Also der Spielplan ist eigentlich ganz gut für die Frankfurter, um vielleicht auch mal in den nächsten Wochen einen kleinen Vorsprung herauszuschießen.
Und sonst muss der Bus geputzt werden, kollektiv, die ganze Mannschaft. Nicht nur vereinzelte Strafarbeiten, die Albert Riera dann der Mannschaft aufdrückt.
Ja, ihr könnt ja, wäre doch mal für euch eine schöne Reportage, oder? Kommt ihr vorbei mit Kamera und filmt es mal und macht einen Podcast mit dem Busfahrer, während die Spieler den
Bus putzen. Du tust so, als wenn der Kicker TV daran nicht interessiert wäre. Ne? Sehr schön. Gut, wir haben deinen Tipp bekommen. Also du erwartest keine 6 Punkte, aber doch ein entsprechendes Auftreten von Eintracht Frankfurt. Ich glaube, eine Mannschaft, die uns so viel Freude gemacht hat in den vergangenen Jahren, das kann man auch erwarten. Und wir wissen erfahrungsgemäß, dieser Podcast wird von vielen Eintracht-Fans gehört. Bitte liked hier. Wir machen regelmäßig einen Podcast über Eintracht Frankfurt. Würde uns sehr freuen, wenn ihr das auch hier kommentieren würdet. Julian, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um uns aus dem Innenleben von Eintracht Frankfurt so viele Insights zu geben. Und wir wissen, die halbe Mannschaft steht zur Disposition. Wer das genau ist, werden wir sehen. Aber wahrscheinlich und hoffentlich, glaube ich, aus Sicht von der Eintracht mit Markus Kröchel. Das waren gute Erkenntnisse heute. Vielen Dank dafür.
Danke.
Vielen Dank für die Einladung. Macht's gut.
Ciao, ciao.
Fieberpitch, der Fußballpodcast.